WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen.
Was bleibt von meinem Kind? Der Tod der Allerkleinsten und seine Folgen. Von Maria Riederer.
Mir wurde ja gesagt, dass es aus psychologischer Sicht gut ist, wenn man das Kind zur Welt bringt, auf ganz normalem Weg. Also ich bringe das Kind ganz normal zur Welt. Dadurch, dass es so schwach war, das Kind, und auch ja, wenig Fruchtwasser da war, ja, es überlebt den Geburtsvorgang nicht.
An sich ist der erste Impuls zumindest bei mir gewesen, lass das so schnell wie möglich beenden. Also dieses Gefühl der Sinnlosigkeit, da jetzt durch eine Geburt zu gehen. Und als man uns nachher sagte, es wäre auch gut, das Kind auf die Brust von meiner Frau dann zu nehmen und es sich anzugucken und Bilder zu machen, da habe ich gedacht, die spinnen. Also das war das Letzte, was ich in dem Moment brauchte, noch mehr emotionale Bindung zu. Damals hatte ich im Gefühl, dem Kind, da schäme ich mich für heute, also zu meinem Kind.
Du kamst, du gingst mit leiser Spur, ein flüchtiger Gast im Erdenland. Woher? Wohin? Wir wissen nur, aus Gottes Hand, in Gottes Hand.
Liebe Mütter und Väter, liebe Geschwister, liebe Trauergemeinde, wir sind jetzt heute hier zusammengekommen, um von ihren Kindern Abschied zu nehmen.
Jeden Tag sterben in Deutschland hunderte Kinder, bevor sie zur Welt kommen. Dazu gehören Kinder aus frühen oder späten Schwangerschaftsabbrüchen, Fehlgeburten, gesetzlich definiert durch ein Körpergewicht unter 500 Gramm, und Totgeburten, die in einer späteren Entwicklungsphase bis zum errechneten Geburtstermin gestorben sind. Man spricht bei ihnen auch von einer Stillgeburt. Die Kinder selbst werden oft als Sternen- oder Schmetterlingskinder bezeichnet.
Dadurch, dass sie ja eben gerade aus mir rauskam, war sie auch noch ganz warm. Also eigentlich, ja, sah sie aus wie ein normales Kind. Alle unsere drei Töchter haben viele Haare gehabt schon bei der Geburt. Und sie hatte auch sehr viel Ähnlichkeit mit unserer ältesten Tochter durchaus. Und eigentlich war das so ganz friedlich, sie so auf dem Arm zu haben. Eigentlich sah sie eher aus, als würde sie schlafen.
Anfangs habe ich die Gedanken an eine Beerdigung immer weggedrückt, weil ich mich darauf vorbereitet habe, ein Kind auf die Welt zu bringen und nicht ein Kind zu beerdigen. Das war für mich unvorstellbar. Ich habe sie weggedrückt. Und wenn jemand da gewesen wäre und gesagt hätte, die Beerdigung nehme ich dir ab, die Versuchung wäre da gewesen, weil es einfach so eine schwere Last war. Und auch ich stundenweise Angst hatte, ich schaffe die nächste Stunde nicht, ich schaffe den nächsten Schritt nicht und genauso auch die Beerdigung einfach nicht schaffe.
Mütter, Väter und ihre Angehörigen, Ärzte und Hebammen, Seelsorger und psychosoziale Beratungsdienste, Pathologen und Bestatter. Sie alle müssen damit zurechtkommen, dass der Tod bei der Geburt schon anwesend ist. Sobald klar ist, dass ein Kind nicht lebend zur Welt kommen wird, stellt sich die Frage, was passiert ab dem Moment, in dem es nicht mehr im Dunkel des Mutterleibs bleiben kann, sondern ans Licht geholt wird. Der Umgang mit den toten Kindern, auch mit den Allerkleinsten, hat weitreichende Folgen.
Wir befinden uns jetzt auf dem Bergfriedhof in Tübingen. Da laufen wir jetzt zu der Kleinkindsgräberstelle. Die heißt Schmetterling. Die wurde 2004 angelegt und ja, hat sich ganz schön erweitert seitdem.
In einem runden Beet mit grüner Bepflanzung stecken Windräder, bunte Figuren, Blüten, Schmetterlinge und Fähnchen dicht an dicht und in allen Farben. Das Schmetterlingsgrab schillert im Licht, das durch die Bäume hindurch scheint. Im Jahr 2005 wurde Aidas Sohn als eines der ersten Kinder hier beigesetzt.
Ganz am Anfang, also da war das ja an einer Hand abzählbar. Und für mich ist es jedes Mal also so ein Wow, wie viel schon wieder dazugekommen ist und wie voll es geworden ist.
Aidas Schwangerschaft war von Anfang an kompliziert gewesen. Sie musste viel liegen und erst mit dem vierten Monat der Schwangerschaft schien alles in Ordnung.
dann habe ich mich auch wieder gefreut, aber also die Freude war kurz. Anfang 5. Monat hat mein Frauenarzt bei der normalen Untersuchung plötzlich festgestellt, dass zu wenig Fruchtwasser da war. Dann kam eins nach dem anderen. Also ich habe das Gefühl, dann wurde es immer schlimmer mit allen Botschaften, die ich da bekommen habe. Und so war es ja dann auch. Ja, also man will es ja nicht wahrhaben. Gell? Oh, es wird alles gut, aber es wird dann doch nicht alles gut.
Die Schwangerschaft wurde zu einem Risiko für Aidas Gesundheit. Die Überlebenschance für ihr Kind war gering. Die Entscheidung für oder gegen einen Abbruch in Form einer frühzeitig eingeleiteten Geburt konnten die Ärzte ihr nicht abnehmen.
Also für mich war es fast untragbar, diese Entscheidung auch zu treffen. Ja, man setzt sich ans Internet und googelt. Ich habe dann nicht so positive Sachen gefunden im Internet. Und ich denke, das hat mich auch, und natürlich die Gespräche mit den Ärzten zu unserer Entscheidung dann bewogen, weil einfach nichts gestimmt hat in dieser Schwangerschaft.
Ein Kind in der 14. oder 15. Schwangerschaftswoche, das wirklich so klein ist, dass es in meine Hand hineinpasst, ist komplett.
Beatrix Schubert, katholische Seelsorgerin in der Universitätsklinik Tübingen.
Da sind Hände, da sind Füße, da sind Ohren, ein Mund, eine Nase. Das ist ein ganzer Mensch, er ist nur winzig und er sieht ein bisschen anders aus. Also wenn die Eltern mich manchmal fragen, bevor eben das Kind schon da ist und nicht so sicher sind, wollen sie ihr Kind überhaupt sehen und so, weil natürlich die Sorge da ist, das ist ein Bild, das bleibt und ja, man kann nicht sagen Horrorbild, aber das ist die Angst, die dahinter steckt. Dann sage ich immer, es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Das eine ist diese Größe, dieses Winzige. Und das andere ist, dass die Haut nicht reif ist und dadurch man das Gewebe sieht. Das glänzt so ein bisschen wie Klarsichtfolie und man sieht eben das Gewebe dadurch. Und das sind die beiden Unterschiede. Alles andere ist, es ist einfach ein Mensch.
Ich wollte es nicht sehen. Für mich war es klar, ich möchte eigentlich von diesem ganzen gar nichts mitkriegen, das wäre mir am liebsten gewesen.
Als Aida in die Klinik ging, um ihren Sohn zu entbinden, vertraute sie ihre Sorgen Beatrix Schubert an, die sie in diesem Prozess begleitete.
Ich wollte gar nichts sehen, gar nichts wissen, gar nichts spüren am liebsten. Und es wurde mir von der Beatrix behutsam immer wieder gesagt, fühlen, anschauen ist ganz arg wichtig. Und wo dann auf die Welt gekommen ist, hat dann die Hebamme gleich gesagt oder die Ärztin, dass sie ihn in ein Tuch legen würden und dann würden sie mir ihn gleich wieder bringen. Und so war es dann auch. Ja, ich habe gesehen, dass ich Mutter geworden bin. Und ja, ich habe ihn gespürt und ich konnte ihn anfassen und dann war mir das richtig bewusst. Ich habe es gespürt, es lag auf meiner Brust und wie bei der normalen Geburt auch. Noah hieß er.
Und dann geht es um Fragen, hat es einen Namen? Also alles, was im Grunde so die Beziehung der Eltern zum Kind nochmal anguckt, weil wir eben die Erfahrung haben, dass das, was den Paaren auf die Dauer hilft, damit weiterzuleben, das Gegenteil von dem ist, was der Mensch im ersten Moment will. Der will nämlich Augen zu und durch.
Erstmal wird man sich natürlich ziemlich schnell bewusst, dass sich dieses Kind jetzt nicht plötzlich auflöst da im Körper. Also das wäre jetzt so mein Wunschtraum gewesen, ja? Also dass es plötzlich nicht mehr da ist. Und dann dachte ich im ersten Moment, ja, da wird jetzt ein Schnitt gemacht, per Kaiserschnitt. Und dann wird das Kind rausgeholt und dann gehen wir nach Hause und gucken, wie wir miteinander mit der Situation zurechtkommen. Also es ist so ein bisschen wie, wenn ich die Augen schließe, ist es nicht da.
Jonas und Anna leben in Köln. Ihre Tochter Amelie starb im September in der 33. Schwangerschaftswoche im Bauch ihrer Mutter. Der Fluchttrieb, der dann einsetzte, alles möglichst schnell hinter sich zu bringen, sich zumindest körperlich schmerzfrei von dem noch unsichtbaren Kind zu trennen, ergriff nach der Diagnose beide Elternteile. Ärzte, Schwestern und Seelsorger des katholischen Krankenhauses Severinsklösterchen standen dem Paar zur Seite.
Ich habe mich nur gefragt, warum? Warum jetzt eine natürliche Geburt? Also warum muss ich nach dieser schrecklichen Nachricht auch noch Schmerzen ertragen? Aber das ist bis heute eine der wertvollsten Empfehlungen, die ausgesprochen haben. Ich mag mir das nicht vorstellen, wie es anders gewesen wäre. Weil dieser Geburtsvorgang auch etwas Heilsames hatte. Ich würde heute gerne noch so viele Dinge für Amelie machen. So viele, jeden Tag. Und ich kann es nicht. Und mit der Geburt konnte ich noch helfen. Ich konnte sie freilassen. Das war jedenfalls der Sinn, den ich in mir gespürt habe.
In wenigen Stunden und Tagen müssen Eltern sich mit zerstörter Hoffnung, mit der Geburt ihres Kindes, mit Tod und Abschied befassen. Eltern, die sich nach einer pränatalen Diagnose für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, quälen sich zusätzlich mit Schuldgefühlen. Die Frage, was passiert nach der Geburt mit unserem Kind, braucht Raum und Unterstützung. Aufmerksame Ärzte, Psychologen, Seelsorger oder speziell geschulte Hebammen sind jetzt besonders gefragt.
Veras Tochter Paulina starb mehrere Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Vera wurde in die Uniklinik Köln eingeliefert und dort vom Klinikpersonal sofort mit der wohl schwierigsten Frage konfrontiert, die eine werdende Mutter ertragen kann.
Dass wir uns überlegen sollen, wie wir die Kleine bestatten wollen, ob wir das selber machen möchten oder ob es gäbe eben die Möglichkeit, auch das über die Uniklinik in so eine Sammelbestattung machen zu lassen. Also ich musste mich damit auseinandersetzen, dass mein Kind nicht mehr lebt. Irgendwie, das war für mich so 10 Schritte weiter. Irgendwie in dem Moment konnte ich mir keine Gedanken machen über eine Beerdigung.
Die Information, dass es im Haus auch eine kirchliche Seelsorge gebe, wurde Vera nur zwischen Tür und Angel mitgeteilt. Da sie und ihr Mann konfessionslos sind, sagten sie zunächst nein.
Ich glaube, es lag eher daran, dass die Art, wie uns diese Information übergeben wurde, ist überhaupt nicht bei mir gelandet. Das war so zwischen, überlegt euch, ob ihr eure Tochter obduzieren lassen wollt und ich lege jetzt mal einen Zugang, kam dann noch, ach, es gibt hier übrigens eine Seelsorge auch. Ein Gespräch mit einem kirchlichen Seelsorger hätte trotzdem helfen können, auch wenn man jetzt selber nicht besonders religiös ist.
Erst als die Wehen einsetzten, übernahm eine Hebamme die begleitende Rolle und verhalf den Eltern zu mehr Sicherheit. Als Paulina geboren war, durften sie ihre Tochter in aller Ruhe halten, ansehen und sich von ihr verabschieden.
Das war auch ganz schön. Sie wurde einfach in so eine gehäkelte Decke und in so ein Tuch eingewickelt, was von, es gibt ein gemeinnütziger Verein, ist das, glaube ich, die so Sachen herstellen für solche Fälle. Und es war so ein Tuch und so ein kleiner genähter Stern aus so einem Marienkäferstoff, in den sie dann eingewickelt war. Und da blieb sie die ganze Zeit drin.
So ist Paulina auch auf dem Foto zu sehen, das heute im Wohnzimmer hängt, zusammen mit dem genähten Stern.
Diese Fotos waren ja auch das Einzige, was wir eben haben an Erinnerungen an sie. Die Hebamme hat dann eine Geburtskarte für uns erstellt, was eine schöne Erinnerung war und uns für uns sehr wichtig war dann im Nachhinein.
Das ist Sterbebegleitung, Trauerbegleitung. Wir weinen manchmal auch mit, und viele Eltern sagen auch, dass es ihnen auch was bedeutet, wenn wir zeigen, dass wir sind auch traurig.
Pamela Neumann ist Hebammenschülerin an der Universitätsklinik Tübingen. Auch für sie ist die Geburt eines toten Kindes eine Herausforderung. Sie ist sich bewusst darüber, wie wichtig ihr Verhalten für die Eltern des Kindes ist.
Also ich gehe auch mit dem Kind ganz normal und ich spreche mit dem Kind und wir umsorgen das Kind und wir ziehen es schön an und es ist ruhiger in der Atmosphäre. Es gibt nicht den Druck, alles zack, zack machen zu müssen. Es ist trotz der traurigen Situation oft auch eine sehr besinnliche Atmosphäre, weil alle anhalten. Es ist eine ganz, ganz große Priorität, den Stress draußen zu halten, für die Eltern da zu sein, zu reden, wenn es gebraucht wird. Ansonsten schweigen wir auch sehr viel, sind einfach da. Wir machen auch jedes Mal so eine Erinnerungskarte. Da ist ein kleiner Handabdruck und ein kleiner Fußabdruck des Kindes drauf. Wenn das Kind so früh geht, hat man so wenig, was man festhalten kann, auch an Erinnerungen. Doch da ist was, das Kind war da, das hat gelebt, in meinem Bauch, da hat es gelebt. Und das ist nicht einfach vergessen oder verschwunden.
Wir hatten einen Arzt, der hat zum Schluss auch noch bei der Entlassung hat er mir den Mutterpass gegeben und hat gesagt, guck mal, hier überkleben die immer alles, ne? Wenn eine stille Geburt passiert. Und dann hat er gesagt, aber ich habe jetzt handschriftlich hier alles wieder eingetragen, das ist doch ein Blödsinn, Sie haben ja eine ganz normale Geburt durchgemacht, ne? Deswegen gehört auch Ihr Mutterpass weiter ganz normal ausgefüllt. Und der hat uns unglaublich gut getan. Man wird Papa und Mama in dem Moment, ne? Das ist für mich heute vollkommen klar.
Einmal war der Moment der Geburt im Kreißsaal, sie zu sehen, sie zu halten, sie zu streicheln, wunderschön. Dann war danach eine euphorische Stimmung, die natürlich immer wieder auch umgeschlagen ist. Aber der Moment war großartig. Ich war stolz wie Oscar, als ich ihren Namen eintragen durfte und dann einfach dachte, ja, da ist meine Tochter. So, und da war Geburtsurkunde, Sterbeurkunde, aber der Name wurde eingetragen und meine Tochter war offiziell auf dieser Welt und auch wieder von dieser Welt. Aber ja, ich hatte eine Tochter und habe eine Tochter, nach wie vor.
Totgeborene Kinder mit einem Geburtsgewicht über 500 Gramm können seit dem Jahr 1998 in die Namensregister eingetragen werden. Die Eltern kleinerer totgeborener Kinder mussten darauf 15 Jahre länger warten.
Berlin, 1. Februar 2013. Der Deutsche Bundestag hat am späten Donnerstagabend einstimmig das Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften beschlossen. Das Gesetz gibt Eltern von Kindern, die mit unter 500 Gramm tot geboren wurden, erstmals die Möglichkeit, die Geburt beim Standesamt dauerhaft dokumentieren zu lassen und ihrem Kind damit offiziell eine Existenz zu geben.
Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine Geburt wie die von Noah, 230 Gramm schwer und 23 Zentimeter lang, ein Nichtereignis. So bezeichnete es der englische Psychiater Immanuel Lewis.
Ein Totgeborener ist jemand, der nicht existiert, eine Nichtperson und oft ohne Namen. Es ist eine leere Tragödie und eine schmerzhafte Leere, über die schwer zu sprechen ist. Es ist leichter zu trauern und mit dem Kummer fertig zu werden, wenn es sich um jemand Bekanntes und nicht um eine Fantasiegestalt handelt.
Heike Brüggemann berät seit 30 Jahren betroffene Familien. Davon 20 Jahre im Bensberger Vinzenz-Palotti-Hospital. Dort ist sie auch Frauen begegnet, die jahrzehntelang an so einem Nichtereignis zu leiden hatten.
In dem einen Fall ging es um eine Totgeburt und das muss so in den 60er Jahren gewesen sein. Sie sagt, ich habe mein Kind gar nicht gespürt. Ich war betäubt, ich habe nichts gesehen. Man hat mir mein Kind nicht gezeigt und hat mir dann gesagt, mit dem drohenden Zeigefinger, jetzt sprechen Sie aber nicht mit Ihrem Mann darüber, sonst sucht er sich eine andere. Und der gleiche Arzt hat dem Mann gesagt, jetzt reden Sie nicht mehr mit Ihrer Frau darüber, sonst wird die depressiv. Und als die dann das erste Enkelkind bekamen, was sie dann bei uns auch in der Klinik bekam, brachen die Frau und dieser Mann am Bett zusammen, dieses neugeborenen Enkelkindes. Und da haben sie zum ersten Mal darüber gesprochen, dass sie gemeinsam ja ein Kind verloren haben. Das heißt, die haben beide ihr Kind nicht gesehen, die haben ihr Leben lang nicht miteinander reden können, weil sie so, natürlich auch noch in einer ganz anderen Zeit, so von den Ärzten eingeschüchtert worden sind.
Erst Anfang der 1970er Jahre rückten Trauerreaktionen von Müttern und Vätern in den Fokus wissenschaftlicher Betrachtung. Langsam begann ein Bewusstseinswandel und man erkannte, dass es für den Trauerprozess der Mütter und Väter wichtig sei, ihr Kind zu sehen und zu berühren, ihm einen Namen zu geben und es zu bestatten. In den Krankenhäusern und Arztpraxen wurden diese Erkenntnisse allerdings noch kaum umgesetzt.
Susanne Hähn, die frühere Pathologin in der Uniklinik Tübingen, hatte jeden Tag mit den kleinen Körpern fehlgeborener Kinder zu tun. Sie engagierte sich dafür, dass diese gesammelt und in Würde bestattet werden sollten.
Als wir das begannen, war es bundesweit noch so, dass diese Kinder, die unter 500 Gramm wogen und nicht gelebt haben, letztendlich in den Abfall gegeben wurden zu unseren Organabfällen. Und wir haben dann überlegt, dass man über den Klinikumsvorstand die Kosten dafür übernimmt und dass eine gemeinsame Bestattung stattfindet.
Lange bevor der Gesetzgeber sich mit dem Thema Bestattung von Fehl- und Totgeburten beschäftigte, waren private Initiativen, Vereine und besonders engagierte Kliniken schon wach geworden. Auch die Presse wurde hellhörig. Heike Brüggemann erinnert sich gut an das Jahr 1998, in dem es zum Eklat kam.
Mit einem Bericht in der Taz und einer Fernsehsendung, wo rauskam, dass die fehl- und totgeborenen Kinder in Berlin in einer Verbrennungsanlage verarbeitet worden sind und hinterher der Schlacke, die für den Straßenbau genutzt wurde, beigefügt wurden. Und da ist eigentlich so ein Ruck durch Deutschland gegangen. Und dann
hat sich eigentlich ganz viel verändert. Es hat sich aber auch durch die verwaisten Eltern Deutschland oder eben auch durch die Initiative Regenbogen ganz viel getan.
Im katholischen Bensberger Vinzenz-Palotti-Krankenhaus praktizierten Heike Brüggemann und andere die intensive Begleitung früh verwaister Eltern schon in den 90er Jahren. In anderen kirchlichen Einrichtungen fehlte das Bewusstsein für den Umgang mit fehl- und totgeborenen Kindern teilweise noch völlig. Heike Brüggemann trat mit Kirchenvertretern ins Gespräch.
Die Situation war eben so, dass ich klar gesagt habe, die Kirche spricht immer davon, dass das Leben mit der Befruchtung beginnt. Und wie Sie sich das vorstellen, dass in katholischen Krankenhäusern Kinder als Fehl- und Totgeburten in den krankenhausspezifischen Sondermüll kommen.
Einer der kirchlichen Ansprechpartner wies den Vorwurf, dass Kinder auch in katholischen Einrichtungen einfach entsorgt wurden, zunächst strikt zurück.
Das ist nicht die Kirche oder das Erzbischof, sondern es war eine einzige Person, die das überhaupt nicht wahrhaben wollte und die mich einfach auch als Lügnerin bezeichnete. Ne? Und das ist aber dann auch irgendwann zurückgenommen worden.
Überzeugungsarbeit musste man schon leisten. Das ist klar, wenn man was Neues einführt, muss das erst ins Bewusstsein und dann auch täglich in die Tat umgesetzt werden. Das ist ganz normal.
Auch die Pathologin Susanne Hähn erntete nicht nur Dankbarkeit für ihre Initiative, die Bestattungspflicht für alle Kinder, auch solche aus Schwangerschaftsabbrüchen, einzuführen. Frauenrechtlerinnen sahen darin eine moralische Keule.
Ich war auch völlig blauäugig und hatte mit diesem Problem nicht gerechnet. Also ich kann es gut verstehen, dass man das als moralisierend empfindet. Wenn das jetzt auf einen Friedhof kommen muss, bedeutet das, dass ich daran Kritik übe. Und das tue ich nicht. Ich denke, wir sind auch nicht berechtigt, die Eltern zu kritisieren, eine Entscheidung getroffen zu haben. Wir können nicht gerecht urteilen. Was ist gerecht? Überhaupt nicht urteilen.
Auf der anderen Seite standen Kirchenvertreter, die nicht akzeptieren wollten, dass Kinder aus Schwangerschaftsabbrüchen genauso auf den Friedhof gehörten wie natürlich verstorbene Kinder. Eine paradoxe Situation. Susanne Hähn und ihre Mitstreiter blieben unbeirrbar. Im Jahr 2000 richtete die Uniklinik Tübingen ihre erste Sammelbestattung aus.
Und dann hat sich ja ganz viel auch so im Bestattungsgesetz getan, dass diese Kinder nicht mehr in den krankenhausspezifischen Sondermüll kommen. Und da muss man sagen, hat dann die Gesellschaft der katholischen Krankenhäuser und die Gesellschaft der deutschen Krankenhäuser, bevor die Gesetze entsprechend geändert worden sind, schon diese Empfehlungen herausgegeben.
Bestattungsgesetze für fehl- und totgeborene Kinder variieren zwischen den Bundesländern. In Brandenburg und einigen anderen Ländern ist es bis heute erlaubt, Kinder unter 500 Gramm Geburtsgewicht, wie es heißt, klinisch einwandfrei zu beseitigen. In den meisten Ländern haben die Eltern die Pflicht, ihre Kinder zu bestatten, wenn diese bei der Geburt schwerer als 500 Gramm sind. Bei kleineren Kindern ist die Klinik in der Pflicht. Die Eltern behalten aber auch hier das Recht, ihr Kind selbst zu beerdigen.
Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie.
Die Seelsorge des Uniklinikums Tübingen organisiert zweimal im Jahr ein feierliches Begräbnis für alle Kinder, die im letzten halben Jahr nicht von den Eltern bestattet wurden.
Beim Öffnen der Knospen erinnern wir uns an sie.
Zwischen den Bestattungsterminen werden ihre Körper in der Pathologie aufbewahrt.
Also ich werde immer wieder gefragt, was passiert mit meinem Kind? Und gerade wenn es ganz frühe sind, also frühe Fehlgeburten vor der 12. Woche, frühe Schwangerschaftsabbrüche, wo dann ja auch wirklich Gewebe übrig ist und man diesen Menschen noch nicht erkennen kann. Und dieses Gewebe wird bei uns mitbeerdigt. Und das wissen ganz viele nicht.
Das Leben geht so einfach seine Wege und ich stolper hinterher. Du fehlst und keiner scheint es zu bemerken, ist ja schon eine Weile her.
Die Hebammenschülerin Pamela Neumann ist auch Musikerin. Sie hat für die Kleinsten und Allerkleinsten ein Lied geschrieben, das sie bei den Sammelbestattungen der Klinik singt und spielt.
Keiner recht erklären.
War für mich auch so eine Verbindung von dem, was ich die ganze Zeit auch gemacht habe als Musikerin, mit meinem neuen Beruf als Hebamme. Auf der anderen Seite auch für mich ein Punkt, wo ich trauern kann um die Kinder, die ich begleitet habe. Es ist fürs Klinikpersonal genauso wichtig, dahin zu gehen, nicht nur für die Eltern.
Denn du fehlst.
Trotz der würdigen Beisetzung durch die Kliniken entscheiden sich auch viele Eltern dafür, ihr Kind selbst zu bestatten.
Bei mir war es 30. Juli und diese Sammelbestattung von der Uniklinik wäre dann im Mai darauf folgenden Jahres gewesen. Das fand ich sehr hilfreich. Ich wusste, er liegt da und ist aufgehoben. Und wir können in Ruhe nachdenken, wie wir es gerne hätten. Aber in dieser Zeit war ich doch sehr unruhig, in diesen ja, 3-4 Monaten danach. Und dann habe ich mich damit angefangen, auseinanderzusetzen. Man kann es gar nicht erklären. Über Nacht verändert sich dann plötzlich der Gedankengang und man denkt, oh, ich muss ihn jetzt holen und ich muss das für mich zu Ende bringen in dieser Form. Ich möchte nicht mehr, dass er in der Pathologie liegt. Vielleicht geht es mir dann besser. Und so war es dann auch. Es hat mir geholfen, dieser ganze Prozess da überall anzurufen, das zu organisieren, in der Pathologie anzurufen, ihn selber abzuholen, einen kleinen Sarg zu bestellen. Das war alles ein Prozess der Trauerarbeit und der hat mich weitergebracht. Wieder ein Stückchen, immer ein kleines Stückchen.
Wir hatten ja schon auf den Tod keinen Einfluss. Man hat dann auf die Geburt keinen Einfluss. Im Krankenhaus war man völlig passiv und hat dann das Kind zur Welt gebracht, das einem dann so gefühlt weggenommen wurde, weil es eben nicht bei einem bleiben kann. Und dann so passiv auch noch irgendwie einer Bestattung einfach zuzugucken, die von jemand anderem ausgerichtet worden wäre, das hätten wir uns beide überhaupt nicht vorstellen können.
In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Bestattungspflicht von Tod- und Fehlgeburten für die Kliniken, aber nicht für die Eltern. Egal, wie groß oder klein ihr Kind ist.
Vera und ihr Mann hätten ihre Tochter Paulina also durch die Uniklinik Köln beerdigen lassen können. Stattdessen wurden sie selbst aktiv. Nutzten die Möglichkeit, Paulina im Bestattungsinstitut noch so oft wie möglich zu sehen, eine Decke für sie zu nähen und sie selbst in den Sarg zu betten, den die 2 Jahre alte Schwester mit anderen Kindern bemalt hatte.
Es hilft schon, irgendwas noch zu tun. Es gibt ja sonst nicht mehr viel, was man für sie tun kann. Insofern war das schon wichtig.
Zwischen der Geburt und der Bestattung lagen auch nochmal 14 Tage. Und das ist natürlich ein langer Zeitraum, wo man auch einen Ort für sich aussucht, wo die Asche dann verstreut wird und wo man Bilder aufbaut. Bei mir war immer das Gefühl, es ist ein würdevoller Abschied mit einem Pfarrer, den wir beide sehr schätzen, und mit unserer Familie, mit kleinen Kindern. Insofern war es tatsächlich ein besonderes Ereignis.
An dem Morgen habe ich meinen Mann dann noch gefragt, warum müssen wir das machen? Und mein Mann hat dann gesagt, wenn wir sie jetzt in Würde gehen lassen. Und sobald ich wusste, ich mache das jetzt für sie, ich mache es für ihre Würde, ist es mir leicht gefallen. Ne? Es ist ein unglaublich schwerer Weg. Aber sie in Würde gehen zu lassen, das ist bis heute etwas, was uns miteinander verbindet. Die Aborigines wünschen sowohl bei der Geburt eines Kindes als auch bei dem Tod eines Menschen dem Menschen eine schöne Reise. Und das ist etwas, was unser Pfarrer uns damals gesagt hat und was uns bis heute begleitet. In dem Sinne, ihr bei der Geburt und bei ihrer Beerdigung eine schöne Reise zu wünschen und einfach zu sagen, mach dich auf.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute »Was bleibt von meinem Kind? Der Tod der Allerkleinsten und seine Folgen« von Maria Riederer. Es sprachen Elisabeth Hartmann, Marc-Oliver Bögel, Katja Ruppenthal und Lutz Göhner-Meyer. Technische Realisation Gudrun Hausen. Regie Helga Mattea. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2018. Redaktion Theo Dirkes.